SWR2 Forum.
Wie verändert das Coronavirus die Solidargemeinschaft? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Kein Besuch bei Oma, in der Oper, im Theater, denn Isolation schützt. Das Coronavirus verlangt, auf gesellschaftliche Gewohnheiten fast gänzlich zu verzichten. Das öffentliche Leben ist erlahmt. Geschlossene Geschäfte, leere Straßen, Grenz- und Schulschließungen. Und es verlangt auch Paradoxes. Nämlich, sich beizustehen, indem wir Abstand halten, einander helfen, indem wir es unterlassen, einander nahe zu kommen. Sind wir unter diesen Bedingungen auf dem Weg von der Solidar- in die Stillstandsgesellschaft? Das wollen wir fragen. Und als hätte die Kanzlerin in ihrer Fernsehansprache den Titel unseres Forums, der schon seit Tagen bekannt ist, geklaut, sagte sie wörtlich in ihrer Fernsehansprache, wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Darüber wollen wir reden. Meine Gäste, dies zu tun, sind Frau Katharina Wolf. Sie ist Mittelalterhistorikerin und hat über Seuchen im Mittelalter promoviert. Sie war am Exzellenzcluster der Uni Münster tätig, Religion und Politik zum Thema höhere Gewalt, Politik im Schatten der Seuche. Bei uns ist auch Dr. Christoph Möllers. Er ist Professor für öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Staatsrecht an der Humboldt-Universität. Meine erste Frage soll aber an Frau Dr. Ulrike Dresner gehen. Sie ist Schriftstellerin. Frau Dresner, in einem Vorgespräch haben Sie mir verraten, Sie sind in freiwilliger Quarantäne. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Meine Tochter ist letzten Freitag von einer Klassenfahrt nach Athen zurückgekehrt und durfte dann gar nicht mehr in die Schule. Und wir beide sind jetzt also möglichst zu Hause. Und das ist ja so eine Mischung aus dem eigenen Sicherheitsbedürfnis und dem Bedürfnis, auch andere zu schützen und eben Abstand zu halten.
Was sind die auffälligsten Veränderungen, die Sie so wahrnehmen im Nahbereich? Also jeder könnte ja eine Episode erzählen, wo Gereiztheiten im Alltag zunehmen, wo Misstrauen, Skepsis, ja vielleicht auch Diskriminierung bis hin zu Denunziation auftreten. Haben Sie sowas auch schon beobachtet?
Ja, man hört jetzt zum Beispiel die Vögel viel lauter zwitschern, weil der Verkehr alarmt ist. Und was mir Sorgen macht, ist, ich wohne in Prenzlauer Berg und die Hauptgeschäftsstraße in der Nähe, da hatten gestern ungefähr die Hälfte der Läden zu. Heute hat jetzt auch mein Lieblingscafé zugemacht. Also da sind einfach so starke ökonomische Umbrüche bereits wirksam. Und man hat sich ja auch darüber unterhalten. Und natürlich haben all diese Unternehmer, Kleinunternehmer immense Sorgen, auch all meine Kollegen und Kolleginnen, die freie Künstler sind. Also das finde ich sozusagen auch im Nahbereich. Man spürt das und sieht das den Leuten auch an, dass sie wirklich bekümmert, besorgt sind unter existenziellen Druck geraten.
Frau Wolf, als hätte die Frankfurter Allgemeine Zeitung geahnt, dass wir Sie eingeladen haben, lese ich heute im Kommentar auf der ersten Seite folgenden Satz. Es ist kein Zufall, dass viele Facetten des modernen Staates aus der frühneuzeitlichen Seuchenbekämpfung hervorgegangen sind. Ist das richtig?
Also man kann sagen, dass natürlich eine Seuche wie die Pest, an die jetzt sicherlich alle denken, gewisse Anstöße liefert. Und es lässt sich beobachten, dass also in den ersten circa 150 bis 200 Jahren sich Prozesse der Differenzierung in Gang setzen. Ich bringe das auf die Formel, man geht über von der Krisenintervention zur Seuchenprävention. Das heißt also, wenn man anfangs beobachtet, dass Obrigkeiten punktuell von Seuchenzug zu Seuchenzug reagieren, dann kann man sehen, dass ungefähr zum Ende des 15. Jahrhunderts und Beginn des 16. Jahrhunderts sich dann Ordnungen herausbilden, wo man also praktisch Gremien bildet und sagt, wir bereiten uns jetzt vor auf das nächste Mal und möchten dann planvoll und organisiert vorgehen können. Und darin liegen natürlich Wurzeln des Gesundheitswesens und auch des Staatswesens sicherlich.
Es gehörte dazu, dass weite Teile Europas im 14. Jahrhundert der Pest, dem Schwarzen Tod, erlagen. Der Tod kroch durch Türritzen. Das führt auch zu einer merkwürdigen Paradoxie, nämlich Barmherzigkeit war ein Fehler. Was lernen wir daraus?
Naja, also ich muss die Türritzen etwas entlasten. Ganz so geisterhaft ist es natürlich auch nicht gewesen. Klar, in der Wahrnehmung der Zeitgenossen war das schon sehr, sehr unheimlich, genauso wie es für die Menschen heute unheimlich ist. Und das ist vielleicht auch ein Effekt, warum sich manche Maßnahmen irgendwie schwer durchsetzen. Man sieht und hört den Feind nicht. Die Barmherzigkeit ist natürlich ein ganz wichtiger Wert der mittelalterlichen Gesellschaft. Und da, wo sie vielleicht aus Angst und aus Vorbehalten verloren geht, wird dies aber laut beklagt. Ja, also es wird wahrgenommen. Es gibt dazu auch Zeugnisse. Francesco Petrarca zum Beispiel schreibt Briefe an seinen Bruder Gerardo im 14. Jahrhundert und er klagt, dass Familien sich gegenseitig jetzt im Stich lassen und so weiter. Also das kommt alles vor. Es gibt aber eben immer auch die gegenteilige Bewegung, das Festhalten an Barmherzigkeit und an Grundwerten, wie ganz wichtig natürlich auch der Nächstenliebe.
Herr Möllers, als hätte die Kanzlerin bei ihrer Ansprache, wie gesagt, schon unsere Sendung geahnt, hat sie davon gesprochen in ihrer Ansprache, es wird Einschränkungen geben und es gibt sie schon, wie es sie noch nie gab. Und dann fiel ein Satz, den ich mir gemerkt habe, der Staat wird weiter funktionieren. Tut er das? Hat sie recht?
Ja, im Moment habe ich schon den Eindruck, dass der Staat funktioniert. Ich meine, wir sehen ja schon organisiertes Bemühen, so auf eine sehr deutsche Art, föderal vermittelt, mit großer Aushandlung, vielleicht auch immer so einen halben Schritt langsamer als etwa Frankreich, aber dann auch wieder vielleicht in der Etappe auch ein bisschen genauer. Also ich sehe jetzt noch kein Staatsversagen in dem Sinne. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass ein Staat deswegen versagt, weil er nicht jede unvorhergesehene Krise komplett lösen kann. Nicht? Das ist Es ist ja sehr schwer, und das wird uns ja auch im Nachhinein gelingen, überhaupt einzuschätzen, wie wir das einordnen im Verhältnis zu vielen anderen Dingen, nicht weiter Klimawandel oder so. Also insofern würde ich erstmal schon sagen, im Moment funktioniert das noch, was nicht heißen kann, dass es nicht noch sehr hässlich wird.
Wir hatten vor wenigen Wochen Gelegenheit, miteinander zu sprechen, als es um ein tatsächliches Staatsversagen ging, nämlich als das Bundesland Thüringen ohne Regierung war. Das ist alles in den Hintergrund getreten. Ich frage Sie aber dennoch, wie greift die Pandemie in die Grundrechte ein?
Also die Pandemie greift im Moment natürlich sehr stark in die Grundrechte ein. Wir haben im Grunde ja keine Versammlungsfreiheit mehr. Wir haben massive Einschränkungen der Religionsfreiheit. Nicht wahr? Gottesdienste können eigentlich so nicht abgehalten werden. Und das sind ja schon ganz elementare demokratische Rechte, sagen sich zu assoziieren, in wofür auch immer. Und natürlich sind diejenigen, die in Quarantäne gestellt werden oder irgendwie anderen Maßnahmen unterworfen werden, noch viel massiver in ihrer individuellen Freiheit bedroht. Und es ist ja auch nicht so ganz klar, ob das das Ende ist. Wir haben jetzt ja in Bayern schon die erste Ausgangssperre gesehen. Etwas, was es, glaube ich, wirklich nicht gegeben hat in der Bundesrepublik nach dem Krieg. Und insofern würde ich schon sagen, das ist richtig, richtig hart grundrechtlich. Und auch da wird man im Nachhinein noch mal gucken müssen. Ich will das erstmal gar nicht in Zweifel stellen in seiner sachlichen Berechtigung, aber es ist jetzt auch keine Petitesse.
Ich würde die Frage, die ich an Frau Wolf gestellt habe, gerne Ihnen auch nochmal stellen. Ich meine, Sie lehren auch Rechtsphilosophie. Die moderne Stadt, wie wir sie kennen, ist im Wesentlichen, das sagt Max Weber so, eine Mischung aus Festung und Marktplatz und innerhalb dessen sind Religion, Handel, Kultur möglich. Also der moderne Staat entsteht wirklich aus der frühneuzeitlichen Seuchenbekämpfung?
Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich meine, was ich interessant finde bei der Stadtfrage oder bei der Beobachtung, dass die moderne Stadt so wichtig ist für die staatliche Entwicklung der Staatlichkeit, ist, dass wir uns ja alle jetzt nochmal fragen, inwieweit wir auch von physischer Interaktion abhängig sind. Nicht? Also alle digitalisieren sich jetzt irgendwie, jeder Lehrstuhl, jedes Institut, alle Unternehmen, aber gleichzeitig scheint man ja auf Interaktion zwischen Körpern nicht so ganz verzichten zu können. Und natürlich ist so in modernen Demokratien das beste Beispiel dafür das Parlament, das erstmal eine Versammlung von ein paar hundert Leuten ist, die beieinander in einem Raum sind. Und da haben wir im Moment ja massive Probleme, auch das organisiert zu bekommen. Und da bin ich auch umgekehrt nicht so ganz sicher, ob das einfach zu substituieren ist durch Technik.
Mhm. Sind die Verfassungsorgane funktionstüchtig?
Ja, ich habe immer noch den Eindruck, dass der Bundestag in der letzten Woche noch sehr viel legiferiert und der Bundesrat, also es sind ja noch sehr viele Sachen verabschiedet worden. Auf der anderen Seite hören wir natürlich jetzt schon, etwa in Sachsen hat die AfD im Grunde den Sächsischen Landtag dazu gezwungen, im Plenum zusammenzutreten, obwohl das ja letztlich wirklich ein Problem darstellt, epidemiologisch. Und ich glaube, die Parlamente sind jetzt viel mehr darauf angewiesen, zu kooperieren miteinander und auch im Grunde sich wechselseitig zu unterstützen über die Parteigrenzen hinweg und über den politischen Konflikt hinweg. Und wenn eine Partei da drin ist, die nicht dazu bereit ist, sozusagen systemisch zu kooperieren und die relativ groß ist, dann gibt es in der Tat Probleme.
Ich verrate
gerne einen Punkt,
bitte schön, Frau
aufgreifen, den Herr Möllers eben angesprochen hat, der mir sehr wichtig erscheint, und zwar die Frage nach der Wichtigkeit und dem Status von physischer Interaktion. Ja. Ich finde das eigentlich sozusagen eine Chance dieser Krisensituation, in der wir im Augenblick leben, genau über die Valenzen und die Wichtigkeit zwischen der elektronischen, der digitalen Welt und dieser physischen Welt nochmal nachzudenken. Mir fehlt das. Ich spüre das sehr deutlich, dass ich keine lebendigen Gesichter mehr sehe, außer meiner Tochter, dass es keine überraschende Interaktion gibt, wenn man irgendjemand auf der Straße trifft, dass man sozusagen nur im physischen Abstand kommuniziert. Es fehlt ein Stück Körperlichkeit, Spontaneität, auch Beruhigung. Also ich finde, dass es sozusagen es unberuhigend, dass die Straßen so leer sind.
Und
mir fehlt
Zeit.
Quasi sozusagen das Gewusel und das Gesumme, also genau das Rauschen, das menschliche Rauschen, die tatsächlich gefühlte, reale Gesellschaft. Und das sieht man auch, finde ich, in dem ganzen elektronischen Learning, das jetzt passiert. Also ich muss als Professorin darüber nachdenken. Ich sehe aber auch, wie das an meiner Tochter wirkt. Das sind jetzt ja erst ein paar Tage. Und trotzdem, das ist einfach ganz anders, auch wenn man eine Person im Bildschirm sitzen hat und da kommuniziert. Dauernd spricht man auch wieder über die Technik. Und natürlich fehlt auch dieser ganze Klassenraum. Und ich glaube, wir müssen nochmal ganz anders begreifen, wirklich, wie wir eigentlich wissen, dass Lernen immer mit Emotionen verbunden ist, aber diese Emotionalität braucht Anwesenheit, Körperlichkeit.
Ja. Frau Wolf, ich will jetzt nicht gelehrt klingen, aber ich habe mich mit Köln im Mittelalter ein bisschen beschäftigt, was die größte Stadt im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war, so um 1440. Das waren so etwa 40.000, 45.000 Menschen, die Hälfte davon übrigens Frauen. Und da gab es einen berühmten Denker, Albertus Magnus, der sagte, der hat dann die Streitigkeiten zwischen den Bürgern und dem Erzbischof geschlichtet. Und dann fällt ein toller Satz, der heißt, übersetzt ganz einfach, nicht aber kann man gut leben ohne Gemeinschaft. Das wird doch jetzt mächtig auf die Probe gestellt, wenn man bei räumlicher Trennung Gemeinschaft herstellen soll. Hat das Mittelalter darauf eine Antwort gefunden, indem es quasi das christliche Denken mit dem wissenschaftlichen Denken Griechenlands verbunden hat?
Es findet etwas ganz Interessantes statt über mehrere Jahrhunderte. Die Antwort auf die Frage, was ist die Pest, wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise beantwortet. Also man hat mehrere Instanzen, mehrere Expertisen zur Verfügung und es besteht eine gewisse Ambiguität, von der man bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts sprechen kann. Bis nämlich diese alten Paradigmen abgelöst werden durch die modernen Wissenschaften, zum Beispiel die Zellularpathologie von Rudolf Virchow oder die Mikrobiologie. So, und die mittelalterliche Gesellschaft hatte also verschiedene Instanzen und Antworten zur Verfügung. Wie ist die Pest also beschaffen und wie kann ich sie auch bekämpfen? Und
also nicht nur Strafe Gottes.
Nicht nur Strafe Gottes, sondern auch Miasma, also ein schlechter Dunst, der durch Umweltbedingungen zustande kommt und also in die Häuser weht und in die Körper eindringt und die Menschen krank macht, der auch von Kranken ausgeht. Und darum also auch die dringliche Warnung und der Rat, von Menschenmengen sich fernzuhalten. Es wurde auch geraten, Gottesdienste zu meiden. Das ist unheimlich erstaunlich für die mittelalterliche Gesellschaft, die wir ja als sehr stark religiös auch wahrnehmen. Gleichzeitig gab es aber eben auch kollektive Bestrebungen, in der Gemeinschaft der Krise beizukommen. Zum Beispiel hat die Stadt München im 15. Jahrhundert mehrmals öffentliche Wallfahrten angeordnet nach Andex und nach Ebersberg und Freising. Und da waren die Münchner Bürger zum Beispiel auch verpflichtet teilzunehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr uneinheitlich. Zum einen eben der Rat an das Individuum, meide die Menschenmenge, zum anderen eben auch das Wort der Obrigkeit, ihr müsst alle teilnehmen. Also es ist nicht ganz so eindeutig.
Frau Wolf, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann berührt mich immer, was Sie vorhin auch sagten, diese Idee der Barmherzigkeit. Ich bin immer froh, dass ich dann nicht im Mittelalter lebe. Auch bei Zahnarztbehandlungen denke ich immer daran und bin dann einfach froh, dass ich eine Spritze kriegen kann. Und jetzt gerade wieder, weil es tat sich irgendwie so ein Abgrund wirklich auf, wenn man jetzt noch mal viel besser nachvollziehen kann, was da passiert ist, wie die Menschen sich bedroht gefühlt haben, aber eben gar keine Hoffnung darauf hatten, wirklich ein Gegenmittel zu finden, außer eben vielleicht in diesem umstrittenen, gehe ich jetzt sozusagen auf die Wallfahrt oder nicht. Wir rechnen ja immerhin mit überschaubaren, wenn auch sich dehnenden Zeiträumen. Wir hoffen darauf, dass ein Impfstoff entwickelt wird. Und die Frage, die finde ich mit daran hängt, die ich jetzt gerne nochmal aufgreifen möchte, ist ja die nach dem Abstand. Das war ja auch eine der Leitfragen der Sendung jetzt ganz am Anfang, die Herr Köhler nannte. Geraten wir von einer Solidargesellschaft in eine Abstandsgesellschaft sozusagen? Und ich glaube aber, dass diese Art Begrifflichkeit zu bilden, falsch ist, weil Solidarität und Abstand eben kein Gegensatz in unserem Fall sind, sondern Solidarität gerade bedeuten würde, Abstand zu halten. Das spiegelt sich, denke ich, auch in diesen verwirrenden Regeln aus Unwissen und aus Panik heraus, die wir jetzt über die mittelalterliche Lage kurz besprochen haben. Und ich würde gerne eine kleine Parabel vorlesen von Arthur Schopenhauer aus dem Jahr 1851, die sich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich sie sehr erhellend finde unter diesem Aspekt, was heißt Abstand? Die heißt die Stachelschweine.
Ja, 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 die ist schön.
Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und die feine Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu »Keep your distance«. Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. Wer jedoch viel eigene innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben, noch zu empfangen. Also keep your Kein distance Wunder, ja. sozusagen. Was ich sehr schön fand, ist den Stich der Stacheln nicht empfinden. Es ist ja eine wohl abgewogene Anweisung, sozusagen ein neues Abstandsverhältnis zu suchen, das einen Ausgleich der Interessen vornimmt.
Ich meine, die Ironie ist natürlich, dass wir alle auf der einen Seite jetzt hier sagen, über solche Formen von Distanz nachdenken. Und ich denke auch, es ist wichtig zu sagen, dass Distanz und Solidarität sich nicht ausschließen, auch noch nie ausgeschlossen haben, weil sagen, Distanzlosigkeit ja ganz viele seltsame Dinge bringen kann. Aber auf der anderen Seite, wir natürlich alle auch zu Hause hängen, auf unseren Familien und da natürlich in gewisser Weise den Distanzverlust auch relativ weit treiben, nicht wahr? Und da in gewisser Weise auch nochmal die Tugenden der Distanz durch ihre Negation erleben.
Höre ich da schon den Lagerkoller raus bei Ihnen?
Nö, überhaupt nicht eigentlich noch, aber ich bin ja so zweckpessimistisch, ich denke mir immer, wie das in 2 Wochen so sein wird und bin dann immer noch ganz froh, dass es noch läuft.
Wir sprechen in diesem SWR2-Forum über Abstand halten. Gerade hat Staatsrechtler Christoph Möllers gesprochen, vor ihm die Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin Ulrike Dresner und auch Katharina Wolf, Mittelalterhistorikerin, ist bei uns. Herr Möllers, ich verrate auch an unsere Hörer kein Geheimnis, dass auch diese Sendung unter erschwerten Bedingungen zustande kommt. Ich danke deshalb allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie sich bereit gefunden haben, auch den Kollegen in der Technik. Man hört, dass sie uns telefonisch zugeschaltet sind. Sie sind alle zu Hause in ihren Wohnungen, sind nicht in die Studios gegangen. Sie haben das klug begründet. Ich konnte überhaupt nichts entgegnen, Herr Möllers, weil Sie gesagt haben, wer jetzt klug ist, handelt aus Einsicht so. Und jetzt kommt Ihr Argument, damit wir nicht Zwangsmaßnahmen des Staates voreilig begünstigen oder herausfordern. Ist das so richtig wiedergegeben?
Naja, sicher, ja. Also man hat ja so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ich lese das immer so, diese sozialen Medien muss man ja auch vorsichtig behandeln, aber offensichtlich ist das muntere Treiben im städtischen Leben ja teilweise doch immer noch unterwegs. Und es ist, glaube ich, schon so ein bisschen, ich empfinde so eine seltsame Dialektik, dass die Leute eigentlich darauf warten, dass ihnen etwas verboten wird. Vielleicht stimmt das auch nicht wirklich bei vielen. Also ich habe jetzt kann das ja nicht nachmessen, aber das ist so ein bisschen das, was ich so empfinde und das scheint mir schon ein Problem zu sein, nicht wahr? Also, dass man im Grunde damit auch so eine Vorstellung hat, man kann immer genauso viel tun, wie man gerade darf und wenn dann mehr verboten wird, dann tue ich halt weniger, anstatt zu sagen, naja, ich bin irgendwie selbst dafür verantwortlich, was ich so mache und wenn ich das nicht bin, dann fordere ich halt so eine bestimmte Form von Autoritarismus heraus, die man ja im Moment zwar noch nicht bemerkt, aber die so in diesem, sagen wir mal so, diese Figur des schneidigen Auftretens des Regierungschefs ist ja schon so ein bisschen so eine zarte Vorstufe von einem Politikverständnis, das vielleicht auch ein Problem werden könnte. Und das in gewisser Weise ja auch getriggert wird dadurch, dass Leute vielleicht nicht von selber machen, was sie wissen, was richtig wäre.
Sie haben vorhin eingangs gesagt, wir haben kein Staatsversagen. Was bedeutet denn eine Ausgangssperre für die bundesdeutsche Gesellschaft?
Das weiß ich, das ist wirklich sehr schwer zu beurteilen. Ich habe im Moment das Gefühl, und das scheint mir ganz, also wenn ich das mit Frankreich vergleiche, und das ist gar nicht bewertend gemeint, ich glaube, für Frankreich ist das sehr wichtig, dass das sozusagen national geregelt wird, dass da jemand sich hinsetzt und sagt, hier, wir haben hier einen Krieg und wir machen jetzt mal das Land zu, während wir, glaube ich, eher so operieren zu sagen, naja, dezentral, der Stadtteil hier, der Stadtteil dort. Wir fangen mal an, hier Leute sozusagen ihren Häusern zu lassen, ohne das so gleich als eine sozusagen gesamtdeutsche Angelegenheit zu behandeln. Und das, was da jetzt effektiver ist, das wird man ja irgendwann vielleicht mal erfahren. Aber wir machen das eher so ein bisschen von unten und geben das im Zweifelsfall nochmal dem Landrat oder Landrätin in die Hand. Und das ist, finde ich, ist auch keine...
Ich bewundere ja Ihre Gelassenheit, aber was ist denn, wenn ab morgen die Telekom Bewegungsprofile aufnimmt und Handydaten für den Viruskampf sammelt?
Wir sind doch schon dabei. Jedenfalls anonymisierte Daten gehen ja schon ans Vorratsdaten, gehen ja schon ans Robert-Koch-Institut. Ich sehe das alles mit großer Skepsis und ich glaube auch, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, auch wenn wir überlegen, wie die Seuchenbekämpfung in anderen Ländern vielleicht auch gelungen ist, in asiatischen, inwieweit wir da uns sozusagen komplett überwachen lassen. Das ist ein großes Problem. Ich glaube, das ist nur ein Problem, was ich im Moment wirklich nicht überschaue, nicht? Was ich im Moment sagen kann, in Deutschland werden laut Zeitung anonymisierte Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut gegeben. Das ist erstmal, damit kriegt man erstmal einen Eindruck davon, wie viel überhaupt so bewegt wird und wo sozusagen Leute, wie viele Kontakte es so gibt. Das halte ich im Moment noch für vertretbar, aber es ist sicherlich könnte der Anfang von etwas sehr Problematischem sein.
Herr Möllers, ich hätte eine Frage an Sie. Als Jurist sind Sie doch Experte in der Güterabwägung. Das große Leitprinzip sozusagen ja auch unseres Grundgesetzes. Es ist ja eine Abwägung von potenziell Zehntausenden von Leben gegen Datenrechte, oder?
Ja, es ist eine Abwägung gegen ganz viele Rechte, natürlich auch gegen persönliche Freiheitsrechte. Also wir sind ja auch die Tatsache, dass man jetzt nicht überall hingehen kann, ist ja schon ein Ergebnis einer Abwägung. Und ich bin nicht so ein großer Freund von dieser Abwägungsmetapher, die in der Tat, Sie haben recht, also sehr, sehr gängig ist, aber die natürlich im Grunde auch so eine Rationalität suggeriert. Also im Grunde suggeriert, wir würden immer jetzt so Gefahren oder Tote oder potenzielle Tote irgendwie zählen und dann zu einem Ergebnis kommen können. Aber so funktioniert das ja nicht, nicht? Wir wägen im Grunde die ganze Zeit ab, indem wir vielleicht zu wenig gegen die Klimakrise tun. Und das wird aber nicht sichtbar, nicht? Sichtbar werden solche Dinge eigentlich immer erst, wenn sagen Opfer deutlich und grafisch werden. Und Opfer in Mailand stehen uns offensichtlich näher als Opfer im Mittelmeer. Und das triggert andere Handlungsbedürfnisse. Ob man das sozusagen mit so einer Abwägung so richtig rationalisieren kann, wage ich zu bezweifeln.
Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, dass Sie jetzt sagen, die Rationalität ist es ja nicht alleine, aber der Vergleich zwischen den Opfern in Mailand und den Flüchtlingsopfern im Mittelmeer ist schief, weil da natürlich sozusagen einfach die Identifikationsschranke übersprungen wird. Ja? Die Opfer in Mailand, vor denen hat man, die jagen uns einfach Angst ein.
Und ja, damit
komme ich nochmal zu dem Punkt.
Aber das
sind, glaube ich, die entscheidenden. Nee, das sind die entscheidenden Kategorien, ja, denke ich, über die wir jetzt sprechen. Richtig. Denn im ersten Teil, als es jetzt hier um Freiheitsrechte ging, verhandeln wir ja sozusagen über die Frage, wie mündig sind wir oder für wie mündig wollen wir gehalten werden. Ich greife mal zurück auf Kants kategorischen Imperativ, Aufklärung, und da ist das ja sozusagen verankert. Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde oder von der du wollen kannst, dass du nach ihr behandelt wirst. Das setzt ja den mündigen, rational entscheidenden Bürger voraus. Und das ist quasi auch das, was uns zugemutet und zugetraut wird, wenn es keine Ausgangssperre gibt, sondern die Aufforderung, freiwillig, in freiwilliger Kontrolle zu Hause zu bleiben. Das ist aber eben nur die eine Seite der Medaille. Denn was auf der anderen Seite passiert und was man auch in den Reaktionen auf Fake News sehr deutlich sehen kann, ist, dass natürlich alle möglichen Arten von Ängsten zuschlagen. Und die packen einen ja auch. Man hört eine neue Zahl, man hört irgendwelche Geheimmittel, man weiß nicht, das eine ist eine Statistik, das andere ist ein Tipp. Was soll ich tun? Habe ich es oder habe ich es nicht? Das wird sich jeder von uns dauernd immer wieder fragen und fragen müssen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit der Situation im Augenblick. Das ist einfach die Gemengelage, in der wir tatsächlich stecken. Wir haben rationale Erklärungsmuster. Der Staat versucht und muss auf dieser Schiene handeln. Zugleich haben wir Emotionen, die in die eine und andere Richtung ausschlagen.
Herr Müller und Frau Dresner, ich glaube, Ihre Antwort zu kennen. Trotzdem stelle ich rasch die Frage. Was halten Sie von Wohlstandstrotz und Corona-Partys?
Was ich von Wohlstand trotz in Corona war? Ja, ich halte davon natürlich nichts. Man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass man da auch nicht so auf der anderen Seite soziale Feindbilder kreiert jetzt. Ne? Ähnliche Idioten feiern Partys, vielleicht sind die Leute auch jung und irgendwie auch vielleicht nicht gut informiert und das ist natürlich schrecklich. Also ich würde so generell den, sagen wir mal, denken, wir sollten alle milde miteinander sein im Moment. Nicht? Auch die Leute, die irgendwie es vielleicht noch nicht ganz kapiert haben, wie es läuft, muss man irgendwie mitnehmen. Und man muss jetzt sozusagen nicht sich so, man sollte sich wenig ärgern über die anderen. Man sollte versuchen, die anderen irgendwie mitzunehmen. Das scheint
Frau
mir
Wolf,
ganz wichtig
Frau,
zu sein.
Ja. Frau Wolf, nach 1348 war die Pest politisch. Das ist so ein Satz, den man, wenn man sich mit solchen Geschichte, Medizingeschichte befasst, schon mal liest, der ist Ihnen vertraut. Meine Frage an Sie, welcher Einstellungswandel folgte darauf, den wir vielleicht für uns heute nutzbar machen können? Was änderte sich nach Eintreten der Pesterfahrung?
Ich möchte vielleicht noch kurz darauf Bezug nehmen, was gerade gesagt wurde. Es ist jetzt natürlich so, wir haben das Infektionsschutzgesetz und die Umsetzung bestimmter Paragraphen darin macht uns jetzt gerade Unwohlsein. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir eine solche Situation wie die jetzige lange nicht und viele von uns noch überhaupt nie erlebt haben und wenn, vielleicht nur aus der Ferne in der Presse. Aber dieses Gesetz ist doch Resultat aus der Erfahrung vieler Jahrhunderte mit solchen gesundheitlichen Herausforderungen und man darf auch nicht unterschätzen. Das Gemeinwesen hat sich eben geeinigt und entschieden und hat gesagt, wir legen jetzt Ordnungen fest, an die muss man sich halten und das entlastet das Individuum. Ja, also ich meine, früher gab es da eben noch mehr Entscheidungsfreiheit und der Einzelne konnte sagen, also man kennt sicherlich diesen Ratschlag, diesen omnipräsenten, fliehe weit und schnell und kehre spät zurück. Martin Luther ist 1525 von einem Geistlichen gebeten worden, Stellungnahme zu beziehen, wie man sich in Zeiten der Pest verhalten soll. Darf ich meinen Dienstort aufgeben? Bin ich verpflichtet zu bleiben? Welche Bindungen sind gültig, welche nicht? Also das treibt die Menschen sehr um. Gehen oder bleiben. Und das zeigt eben auch noch, wie sehr das Individuum selbst gefordert war. Und da werden wir quasi jetzt ein bisschen abgeholt. Und das ist jetzt der Stresstest für diese Gesetzgebungen. Und die Pest war natürlich darum politisch, weil sie einfach das Kollektiv auch betroffen hat. Ich bringe das auch gerne auf die Formel Krankheiten befallen Individuen. Seuchen befallen Gesellschaften. Warum nenne ich das so? Weil Seuchen und Epidemien und Pandemien einfach große Spuren hinterlassen. Genau das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe. Es gibt Differenzierungsbewegungen. Es bilden sich also nicht nur auf der gesetzgeberischen Seite, sondern auch so in den Institutionen, in den Strukturen der Gesellschaft Einrichtungen heraus. Das heißt, bis dahin, bis 1348, bis ungefähr auch Beginn des 16. Jahrhunderts, kann man sagen, entwickelt sich zum Beispiel auch die Spezialpflege, entwickeln sich Spezialspitäler, also Pestspitäler, weil man sagt, okay, wir entlasten die Familie in der Pflege. Die Kranken werden nicht mehr im eigenen Haus gepflegt, sondern der Staat, die Obrigkeit, die Stadt übernimmt das. Sie sorgt dafür, dass diese Menschen nicht auf Barmherzigkeit verzichten müssen, sondern dass wir Personal am Start haben, das sich fachgerecht kümmern kann bei gleichzeitigem Schutz der Gesellschaft. Und da sind wir ja jetzt auch. Und natürlich macht uns das Angst und man kann über viele Aspekte diskutieren, also Datenüberwachung. Wir haben in der Ebola-Katastrophe 2014 bis 2016 gesehen, da wurden also auch von deutschen Instituten, mir fällt da das Hasso-Plattner-Institut ein, Apps entwickelt, um praktisch eine Überwachung oder eine Feststellung von Kontakten oder Menschen in Risikogebieten des Ausbruchs feststellen zu können. Da wird jetzt unheimlich viel passieren im Nachgang der Corona-Krise. Im Moment hat sich der Staub ja noch nicht gelegt. Aber das alles nimmt im Grunde seinen Ausgang und wird immer wieder befeuert durch die Seuchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Ich habe mit Ihnen im Vorfeld dieser Sendung diskutiert und habe von Ihnen gelernt, dass es Sinn macht, sich so vehement zu wehren, das Haus nicht zu verlassen. Also, der Titel unserer Sendung, Abstand halten, ist in der Tat offenbar das Gebot der Stunde. Damit hat die Kanzlerin recht, damit haben alle Fachleute recht. Und es macht Sinn, auf diese Weise Distanz zu halten. Ich habe aber bei Ihnen, glaube ich, etwas gelernt, nämlich, dass wenn Seuchen nicht mehr als höhere Gewalt empfunden werden und das Ganze ausdifferenziert wird, also sowas wie moderne Medizin langsam entsteht, führt das aber doch auch dazu, dass wir das Problem auslagern, nämlich an Experten und so ein bisschen denken, ach, die eigene Verantwortung ist nicht so wichtig, aber das stimmt nicht.
Ich bringe das auf die Formel, Seuche ist etwas, das man tut. Das klingt jetzt erstmal wie eine Schuldzuweisung. Ich meine das aber als Ermächtigung. Damit, wenn man den Spieß umdreht, ist Seuche auch etwas, was man bleiben lassen kann. Also ich will damit sagen, ein Krankheitserreger alleine macht noch keine Epidemie. Es bedarf des menschlichen Zutuns. Das war den Menschen in der Vormoderne vielleicht etwas bewusster, weil wir seit dem Entstehen der modernen Wissenschaften, Mikrobiologie und Medizin und so fort, wir haben Impfstoffe, wir haben Antibiotika, wir sind daran gewöhnt, dass egal, wo wir hingehen und was uns auch zustößt, es einen Experten gibt, der uns aus einer misslichen Lage auch wieder rausboxt oder wir uns im Vorfeld einfach schützen können, indem wir uns impfen lassen. Und da sehe ich auch ein bisschen so, also man muss auch sagen, das Wissen ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts sehr kleinteilig geworden. Das ist natürlich sehr voraussetzungsvoll zu durchsteigen. Was ist denn eigentlich dieses Coronavirus? Was tut das? Ne? Also da kann man unendlich viele Studien betreiben und es überfordert die Menschen vielleicht auch. Und weil man eben auch gewohnt ist, im Vorfeld von Corona schon, dass man bestimmte Fragestellungen auch der eigenen Gesundheit den Experten überlässt, ist es ein bisschen so, als würde man diesen Körper und die Teile, die da eben vielleicht interessant sind, den Experten überlassen und eben ein bisschen, ich will nicht sagen unmündig, aber ja, einfach ein bisschen überfordert reagieren und sagen, ich weiß gar nicht, was kann ich tun?
Ja. Frau Dresdner, bitteschön.
Ich finde das, Frau Wolf, ich finde das sehr wichtig, das Stichwort, das Sie jetzt genannt haben, mit der Ermächtigung, also der Eigenermächtigung. Weil das so schön deutlich wurde, die Lücke, die sozusagen entstanden ist. Wir sind es gewöhnt, dass es gerade im medizinischen Bereich, man geht zum Arzt und der gibt einem was und der hat einen Namen für das Ding und es ist eigentlich auch behandelbar und dann geht es weg und ist wieder gut. Das ist das, wovon wir ausgehen, glücklicherweise sozusagen. Aber hier haben wir eine andere Situation. Es gibt eben keinen Impfstoff, man sucht, aber wir sind erstmal für eine ganze Strecke sozusagen mit der Frage allein und sind ermächtigt, etwas zu unterlassen, das ist das eine. Aber ich würde weitergehen und sagen, wir sind doch auch ermächtigt, etwas neu zu finden. Und Sie hatten ja vorhin auch von den ganzen Einrichtungen gesprochen, die sozusagen dann im Nachgang so einer Seuche entstehen können. Wir brauchen ja aber im Moment etwas, was sozusagen eine Einrichtung ist, ich setze es mal in Anführungszeichen, die uns jetzt auch in dieser Akutphase sozusagen hilft. Und ich denke, da gibt es etwas und das ist eigentlich eine alte Sache und die hat jeder bei sich. Für die muss man nichts bezahlen, die haben wir schon. Und das nennt man Innenwelt. Ja, meine Innenwelt, mein eigenes mit mir umgehen, meine Gedanken, meine Fantasie, meine Erlebnisse, meine Erinnerung, mein Vermögen, Geschichten zu hören, Geschichten zu erzählen, zu lesen. Und Sie hören sozusagen jetzt die Schriftstellerin sprechen, aber auch die Leserin und diejenige, die nochmal auch an diesem Punkt gerne in die Geschichte schauen möchte. Und was uns nämlich die Literatur sagt, wenn wir, da kommt das Thema Pest ja oft genug vor, ganz berühmt im Decamerone von Boccaccio, eine Pestgesellschaft, also eine Gesellschaft von jungen Adligen flieht aus Florenz, das von der Pest heimgesucht wird und da sitzt man dann auf der Anhöhe und weiß nicht, was ist. Und was tut man? Man fängt an, Geschichten zu erzählen. Man muss sozusagen die Welt nochmal neu und anders verarbeiten und kann das auch tun, indem man Geschichten erzählt. Und ein schönes Beispiel fand ich auch immer, ist die Pest in Stratford-upon-Avon. Und Shakespeare fällt auch unter sozusagen die Gebote der Stunde und setzt sich hin in dieser Pestisolation und schreibt den King Lear. Das müssen wir jetzt nicht alle tun, den King Lear gibt es ja schon, brauchen wir ja nicht alle schreiben. Aber vielleicht ist das der Moment, nochmal darüber nachzudenken. Ja? Wie kann ich nochmal einen anderen Zugang mir eröffnen zu meiner Innenwelt? Ich lasse Netflix und all die anderen Sachen jetzt auch mal aus. Ich höre mal auf meine eigene Stimme, was passiert wirklich mit mir. Denn die Außenwelt ist ein Stück abgerückt. Es gibt auch Freiraum. Viele Termine fallen aus. Wenn ich das mitnehme, wenn ich versuche, Gewinn daraus zu ziehen. Ich glaube, dann könnte man eine Einrichtung, die wir eben alle haben, die Innenwelt, gestärken und davon langfristig profitieren.
Das klingt sehr schön. Die Staatsministerin Beer hat das ja auch in einem Interview gesagt, das sei jetzt Gelegenheit, Muße, Ruhe und so weiter zu finden und so zum anderen zu finden. Ist das nicht ein bisschen zu himmelblau, Entschuldigung, Frau Dresdner?
Naja, das ist halt bürgerlich romantisch. Ne? Ich meine, also ich würde dazu vielleicht zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass wir natürlich mit der ganzen Digitalisierung im Grunde gerade dabei sind, die Unterscheidung zwischen Innenwelt und Außenwelt halt auch wieder zu relativieren. Und ich finde das gar nicht gut und natürlich ist es vielleicht auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, aber im Ergebnis wird es wahrscheinlich dann doch eher umgekehrt kommen. und die Außenwelt wird sozusagen stärker auf unsere Innenwelt sozusagen eindrängen. Und das Zweite ist natürlich, dass dieser ganze Homeoffice-Diskurs und dieses ganze Zuhausebleiben und ich entschleunige mich natürlich auch in gewisser Weise doch stark einen privilegierten Diskurs ist. Weil natürlich immer noch irgendwelche Leute an Ladenkassen sitzen und in Krankenhäusern und sonst wo und irgendwie weitermachen. Und das ist, glaube ich, muss man sich nochmal so genau anschauen, wird man vielleicht auch hinterher nochmal tun, zu sehen, wer bleibt eigentlich genau zu Hause, wer kann es sich leisten, wie funktioniert das, was machen die Leute, wenn sie zu Hause bleiben, denn sonst eigentlich so oder welche Probleme müssen sie da lösen. Also insofern bin ich immer sehr für Muße und Rückzug, aber es ist klar, dass das unter Bedingungen einer modernen Gesellschaft, wo alle eigentlich weiter ihre E-Mails tippen von zu Hause, erstens nicht so realistisch und zweitens auch sozial nicht gleich verteilt.
Das ist richtig, aber ich wehre mich jetzt. Ich möchte mich gerne noch kurz wehren.
Nein, Frau Dresner darf sich gerne wehren.
Ich wehre mich gegen romantisch, himmelblau und bürgerlich. Das ist nicht romantisch und gar nicht himmelblau, sondern das knüpft an den Punkt sozusagen, den wir vorhin ganz am Anfang hatten, die Frage nach der Wichtigkeit von Körperlichkeit, von physischer Präsenz. Der Virus holt uns genau an diesem Punkt ab. Er macht uns das deutlich. Wir sind Körper, digitale Welt hin oder her. Und wir sollten lernen sozusagen und nochmal darüber nachdenken, damit wirklich umzugehen, dem auch ins Gesicht zu sehen. Und dazu brauchen wir diese Innenwelt. Das redet nicht irgendwie einer naiven Teilung von Außen-Innenwelt, das Wort ganz im Gegenteil, gerade weil sich die Eingriffsmöglichkeiten verschieben, weil sich die Grenze zwischen was ist innen, was ist außen, was nennen wir real und was ist real, 1, 2, 3, 4, weil die sich verschieben, ist es ja sozusagen die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Sie haben recht, wenn Sie sagen, das ist in dieser Gesellschaft im Augenblick, es ist immer ungleich verteilt. Das muss man ja mal deutlich festhalten. Und im Augenblick schärft sich das noch. Und ich möchte nur unterstreichen, dass ich extrem dankbar bin für all die Leute, die an der Supermarktkasse sitzen, die in einem medizinischen Bereich jetzt arbeiten, die extremen Stress auf sich nehmen, gesundheitlich, physisch, psychisch, um uns sozusagen mit Sicherheit zu versorgen, um uns überhaupt zu versorgen.
Ich greife das auch noch kurz auf, das Innen und Außen, das stimmt absolut. Das Mittelalter und die frühe Neuzeit zum Beispiel plädieren darauf, dass man sich in Zeiten der Pest möglichst bei Laune hält. Also das klingt jetzt sehr flapsig, aber es gibt wirklich Theorien gemäß der Humoralpathologie und Diätetik, die besagen, dass wenn man ein Gefühl der Bedrückung, der Trauer ständig irgendwie aushalten muss, dass das die Pest noch begünstigt. Das heißt, der Körper wird anfälliger. Und das führt dazu, dass zum Beispiel im öffentlichen Raum für Ratsmitglieder Trauerkleidung verboten wurde, dass die Pestkarren nicht mehr mit Metall beschlagen werden durften, damit man die nicht dauernd in den Straßen klappern hört und dass das Totengeläut ausgesetzt wurde und stattdessen am Freitag nur für alle gemeinsam geläutet wurde. Also das stimmt, es geht unheimlich stark auch darum, praktisch die Innenwelt, sich auf die zu besinnen und sich bei Laune zu halten und zu sagen, jetzt sind wir reißen uns zusammen, wir machen uns klar, auch zum Beispiel, wenn uns jetzt die Decke auf den Kopf fällt, dann fällt sie uns aus Solidarität auf den Kopf, auch mit denen, die im Gesundheitswesen arbeiten, weil man die einfach entlasten möchte. Was ich auch noch kurz anbringen wollte, ist, wir haben das jetzt schon gesehen, es werden unterschiedliche Bedürfnisse der Gesellschaft angesprochen. Also das Bedürfnis, irgendwo rausgehen zu dürfen, das wird irgendwie befürchtet, die verschiedenen Rechte gehen verloren vielleicht und so weiter. Ich nenne das immer, solchen Situationen sind wie Prismen, durch die sich eine Gesellschaft bricht. Ja? Und es wird ein Spektrum sichtbar der Bedürfnisse, der Selbstverordnung, der Werte, aber auch der Ängste. Und das ist eben auch, was wir gerade sehen. Wir sehen große Solidarität, wir sehen Menschen, die Zettel in Wohnungsflure hängen und sagen, wer Einkaufshilfe braucht, der soll sich melden. Es gibt tolle Bewegungen online, die Italiener singen auf ihren Balkons. All dieses wird auch offenbart jetzt. Dazu bedarf es manchmal solcher Extremsituationen. Und man sieht es natürlich in der mittelalterlichen Gesellschaft, da werden eben Bekenntnisse zur eigenen Sünde irgendwie sichtbar. Die Gesellschaft sagt, wir sind Sünder, deswegen sind wir schuld an der Seuche. Es gibt aber eben auch Offenbarungen, wo man sagt, okay, nein, das kommt aus dem Kosmos, wo kommt es her? Und heute sieht man eben diese Betonung der Individualität, aber auch, was Sie gerade gesagt haben, Frau Dresner, eben das Bedürfnis oder vielleicht die Innenschau einfach, man nutzt es als Chance und sagt, ich fokussiere mich vielleicht in dieser sehr bewegten Welt wieder auf Dinge, die sonst zu kurz kommen. Und ein Phänomen, das mir da auch aufgefallen aufgefallen ist und das die alle sicherlich wahrgenommen haben, ist das Aufkaufen im großen Stil von Toilettenpapier. Was sagt das über unsere Gesellschaft? Ja? Nein, also ich meine, das ist ja etwas, was im großen Stil getan und wahrgenommen wird. Ja? Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, na klar, das ist eine Gesellschaft, die sich irgendwie in Bedrängnis fühlt und das macht eine Aussage darüber, wo hat denn der Deutsche, will ich nicht sagen, aber Teile der deutschen Bevölkerung, wo haben die denn das Gefühl, was ist ein Mindestmaß an Zivilisation, was muss praktisch noch funktionieren und muss ich noch bei mir haben, um das Gefühl zu haben, es sei alles in Ordnung. Und das macht die Klorolle ein bisschen zum Eckpfeiler der Zivilisation. Ne? Also die basale Körperhygiene ist Bedingung dafür, dass ich sage, ich habe noch das Gefühl, in einer halbwegs normalen Umgebung zu leben.
Schön. Ja. Dass ich bei mir bleibe, wenn ich die Dinge unter mir lasse. Ja. Frau Dresner.
Ja, ich möchte das ergänzen durch ein Erlebnis im Supermarkt, genau bei dem Einkaufen, als es dann wieder Toilettenpapier gab. Und der Mann hinter mir in der Schlange, ja, wir waren unterabständig, muss man auch zugeben, und haben miteinander geredet. Und ich guckte und sagte, Sie kaufen kein Toilettenpapier. Und er sagte, nee, mir geht es nur darum, dass was reinkommt. Mir ist egal, was rauskommt. Und guckte und zeigte auf seinen Kasten Bier, den er dabei hatte. Ja? Also wenn wir hier zum sozusagen aus Scherz mit zwinkerndem Auge sagen möchten, was zeigt sich als deutsche Nationalcharakteristika? Es wird eingekauft, der Kasten Bier und das und die Stange Toilettenpapier. Richtig,
gut, ja. Es gibt auch Episoden der Gereiztheit, die man im Supermarkt beobachten kann, wenn also jemand mit Mundschutz da langläuft, der andere zieht die Augenbrauen hoch und die geraten dann in einen Konflikt, weil der eine meint, der andere macht sich über ihn lustig. Also auch das gibt es ja, zunehmende Gereiztheiten. Herr Möllers, erklären Sie mir doch mal gegen Ende unserer Sendung, ich weiß immer noch nicht, wo wir sind. Sind wir in einer Notstandsgesellschaft, in einer Katastrophenfallgesellschaft? Sind wir im Ausnahmezustand? Wo befinden wir uns eigentlich gerade staatsrechtlich?
Naja, ich meine, interessant ist vielleicht gerade, dass wir, also im Deutschen haben wir ja gar keinen wirklichen, gar keine Vorkehrung für einen Ausnahmezustand. Also wir haben einen Verteidigungsfall, aber eigentlich gibt es keinen Ausnahmezustand im deutschen Recht. Und bemerkenswert finde ich tatsächlich, dass wir natürlich faktisch schon in einem Ausnahmezustand sind. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also die Eingriffe in die allgemeine Freiheit sind ja schon im Moment massiv. Und das soziale Gefüge ist ja auch sehr, sehr stark zerrissen und die Ökonomie liegt brach. Aber dass wir das eigentlich alles so ein bisschen so hinkriegen, ohne sagen große Ausnahmezustände oder große Sondergesetzgebung oder so zu erlassen, das kann man, glaube ich, gut oder schlecht finden. Man kann sagen, das ist in gewisser Weise Zeichen unserer Souveränität, damit umzugehen. Ein bisschen würde ich aber auch sagen, zeigt es natürlich auch, inwieweit wir schon durchaus auch als Frucht eines Lernprozesses, wie Frau Wolf gesagt haben, in solchen Dingen wie dem Infektionsschutzgesetz natürlich schon sehr weit vorangeschritten sind. Uns, wenn ein Problem ein bestimmtes Format hat, einfach relativ glatt und geräuschlos halt in so eine Präventiv-Exekutiv-Regierung zu begeben, in der im Grunde so epidemiologisch verwaltet wird. Ich sehe die Notwendigkeit, ich sehe, dass das richtig ist. Wie friktionslos das eigentlich rechtlich funktioniert, ist doch nochmal bemerkenswert. Das geht einfach mal so. Und man muss nicht viel tun, um im Grunde erstmal das Land so ein bisschen stillzulegen. Im Ergebnis ist das nicht falsch, aber es ist trotzdem als Phänomen, müsste man noch mal ein bisschen länger darüber nachdenken und sich auch etwas mehr darüber wundern.
Söder hat aber für Bayern den Katastrophenfall schon mal ausgerufen.
Ja, aber der Katastrophenfall ist in gewisser Weise nur so ein Zustand, der so ein paar Kompetenzen verändert, aber eigentlich an der richtigen Lage nichts ändert rechtlich und der so ein bisschen eher, glaube ich, einen symbolischen Gehalt hat. Was wir, glaube ich, schon beobachten können, ist halt natürlich einfach eine Machtzunahme der Exekutive, auch dadurch, dass wir ja im Moment Versammlungen meiden, nicht? Und Parlamente bestehen aus vielen Risikogruppen, alten Leuten etwa, und die können sich nicht so richtig treffen. Und das ist im Ganzen schon eine Beobachtung, die, also da müssen wir nochmal genauer hinschauen, dass wir am Ende nicht da, dass nicht so Selbstverständlichkeit wird, dass Dinge ohne parlamentarische Beteiligung
eben
entschieden werden
Denn
können.
Denn Grundgesetzänderung im Eiltempo können Sie doch auch nicht wollen, oder?
Das kann niemand wollen und es gibt ja gerade sowas diskutiert wie ein Notausschuss für den Bundestag. Das scheint mir völlig fatal und völlig überzogen zu sein, wo es erstmal darum geht, den Abgeordneten ein Angebot zu machen, wie sie vielleicht ohne Angst vor Infektion ihre Arbeit leisten können.
Frau Dresner, VW stellt die Produktion ein, der Papst geht allein durch Rom. Das sind Bilder, die kriege ich nicht aus dem Kopf, so unterschiedlich sie sein mögen. Der Alltag, um an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, wird sich, glaube ich, dauerhaft die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate ändern, oder?
Ja, so ist es. Ich versuche dann immer, mich zu freuen darauf, wenn es wieder vorbei ist.
Habe ich auch gesagt.
Ja. Aber Abstand halten, um den Titel unseres Gesprächs aufzugreifen, Frau Wolf, das ist und bleibt das Gebot der Stunde, richtig?
Im Moment schon. Wir müssen uns ja auch klar machen, das ist vorübergehend. Ne? Also bei allen Befürchtungen, das ist ja auch richtig, dass wir daran interessiert sind, an unserem Gemeinwesen und wahrnehmen, okay, Normalzustand ist anders, aber es ist doch auch einfach erforderlich im Moment. Es soll ja nicht für immer so bleiben und es ist sicherlich nicht leichtfertig gewählt jetzt, das Gemeinwesen so weit runterzufahren. Es ist aber immer eine Chance. Seuchen sind Katalysatoren. Das heißt, sie treiben also bestimmte Veränderungen an und ich bin mir auch sicher, auch was Frau Dresner gerade sagte, dass es wieder besser wird, dass es wieder anders wird. Und es gibt in München zum Beispiel eine Tradition, die auch auf die Pest zurückgeht. Es gibt die Schäffler, die in den Straßen tanzen. Da ist eine Geschichte, dass die Münchner sich nach der Pest nicht mehr auf die Straßen getraut haben. Ich hoffe auf solche Szenen im Verlauf des Jahres 2020, dass wir uns alle wieder versammeln dürfen, uns in den Armen liegen und in den Straßen tanzen, ja, um das mal so ganz emotional aufzuladen.
Ich habe aus diesem Gespräch gelernt, Solidarität und Abstand sind kein Gegensatz und solche ist etwas, was man tut. Ein SWR2-Forum, Abstand halten hieß es. Wie verändert das Coronavirus die Solidargemeinschaft? Zuletzt hat gesprochen Katharina Wolf, sie ist Mittelalterhistorikerin und Seuchenhistorikerin. Bei uns war auch Ulrike Dresner, Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Hochschullehrerin. Und bei uns war auch der Rechtsgelehrte und Staatsrechtler Christoph Möllers. Und durch diese Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.